Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
Alexandra Wittmann, Finanzvorständin der EVN.
Und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Schießen wir die Hörer der Wiener Börse und ihre EVN-Aktionäre ins Thema rein. Netze, Erzeugung, Vertrieb, Transformation. Die EVN ist ein integrierter, stark regulierter Versorger mit Schwerpunkt Niederösterreich und relevanten Aktivitäten in Bulgarien und Nordmazedonien. Sie verdienen Geld vor allem mit Netzen, Strom, Gasverteilung, teils auch Telekom, Internet, Wasser, Infrastruktur, also eher einem stabilen, regulierten Ergebnisstrom. Dann gibt es die Erzeugung Wasser, Wind, PV, Biomasse sowie Energievertrieb, Strom, Gas, Wärme, E-Ladeinfrastruktur und das Südosteuropa-Geschäft Netze Vertrieb. In der Ergebnislogik sind Netze der größte Anker, während Erzeugung und Handel deutlich stärker von Wetter, Preisen und Hedging abhängen. Wichtige Kundengruppen sind Haushalte, Gewerbe in Niederösterreich, Strom, Gas, Wärme, Nutzung, Kommunen, Infrastruktur sowie Kunden in Bulgarien, Nordmazedonien über die dortige Netz- und Vertriebsgesellschaft. Eigentümer, die Struktur ist politisch relevant. Niederösterreich hält 51%, Wiener Stadtwerke 28,4%, Freefloat rund 20,6%. Wenn Sie jetzt fragen, wann komme ich eigentlich mal dran, wann ist der Heinrich fertig? Also warum habe ich das so ausführlich gemacht? Ich möchte mit Ihnen heute mal das Big Picture herausarbeiten, die Transformation des Energiesystems, die Chancen, Ihre Strategien. Dann haben wir noch die Strategie 2030, nachhaltiger, digitaler, produktiver. Energiewende klingt ja oft nach Risiko. Wo liegen denn die Chancen für Sie in der Transformation? Bleiben wir nochmal beim Big Picture.
Ja, gerne. Also ich glaube, was spannend ist, ist, wir haben ja unsere Strategie aktualisiert, die Strategie 2030. Wir sind ja ein neues Vorstandsteam seit über einem Jahr und wir drei gemeinsam mit unserem gesamten Führungsteam haben die Strategie 2030 quasi zur Halbzeit des Jahrzehnts einer Review unterzogen. Und ich glaube, besonders hervorheben möchte ich, wie dynamisch sich auch unsere Branche in nur 5 Jahren verändert hat und auch weiterentwickelt hat. Das heißt, der Wandel oder die Transformation hin zu einem erneuerbaren Energiesystem schreitet ja stetig voran. Das heißt, wir sehen vor allem die Sektorintegration an Fahrt aufnehmen, also die Nutzung erneuerbar erzeugter Energie in anderen Sektoren, wie zum Beispiel Verkehr und Raumwärme, wiewohl sich natürlich auch die Frage der saisonalen Speicherung von Energie aus dem Sommer in den Winter noch immer als Frage stellt, wie kriege ich das als wirtschaftlich effiziente Lösung hin? Es gibt sehr große Fortschritte bei den Großbatteriespeichern. Die sind schon deutlicher, wirtschaftlicher und leistungsfähiger geworden. Das ermöglicht uns auch völlig neue Wege in der Vermarktung von Überschussstrom zu gehen. Also Stichwort Flexibilitätsmanagement auch. Vor dem Hintergrund, Sie haben es schon erwähnt, nachhaltiger, digitaler, produktiver sind natürlich auch diese präzisen Eckpfeiler definiert. Wir haben nach wie vor die Investitionsschwerpunkte in die Netze. Wir brauchen für all das starke, performante Netze. Wir brauchen die erneuerbare Erzeugung, Großbatteriespeicher, E-Ladeinfrastruktur und ganz wichtig auch, zudem setzen wir auch ganz stark auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Diese sind essentiell für die Weiterentwicklung sämtlicher komplexer Prozesse, ob das jetzt Systemsteuerung ist oder Datenmanagement im Netzbetrieb oder im Flexibilitätsmanagement. Aber natürlich sind wir auch überzeugt, dass wir durch den gezielten Einsatz digitaler Anwendungen auch Effizienzsteigerung bei der Abwicklung von Vertriebsprozessen erzielen können oder auch Servicequalität verbessern, wo ja wiederum auch unsere Kundinnen profitieren.
Danke fürs große Bild. Tasten wir uns hinein in einzelne Themen. Sie haben ja angesprochen, neues Team. In einer Branche im Dauerumbruch quasi, was war denn 2024, 2025 die härteste Managemententscheidung, die Sie treffen mussten?
Also härteste Managemententscheidung klingt jetzt nach wilden Westen.
Man könnte es auch umformulieren, was waren denn auch die schönsten vielleicht oder wenn man Projekte vorantreibt?
Genau, ich glaube, die schönsten Entscheidungen waren, gemeinsame Projekte voranzutreiben, die Energietransformation weiter voranzutreiben mit dem Strategie-Update, auch gemeinsam gewisse Ziele anzupassen, wie zum Beispiel auch ein Batterieziel auf 300 Megawatt auszubauen. Das ist völlig neu. Auch sehr viele Colocation-Themen in Angriff zu nehmen. Es war auch eine spannende Reise, gemeinsam mal den Kapitalmarkt intensiver zu besuchen, hier zuzuhören. Wir haben hier auch eine progressivere Dividendenpolitik jetzt kommuniziert. Wir setzen auch ganz stark auf die operative EBITDA-Guidance, wo wir Wachstum versprechen. Und das alles trauen wir uns zu, weil wir finanzielle, stabile Ergebnisse haben und auch sehr stolz darauf sind, was wir an einer Bruttowertschöpfung auch in unserem Bundesland Niederösterreich verbringen.
Ihre neue Strategie, nachhaltiger, digitaler, produktiver? Ihre Strategie, wenn das jetzt ein Stromtarif wäre, welcher Baustein ist der teuerste in der Umsetzung und welcher zahlt sich am schnellsten zurück?
Na gut, also der Strompreis hat ja mehrere Bestandteile. Ja, also der Energiepreis selbst wird ja im Großhandelsmarkt definiert. Ja, ich denke mir, wo können wir Einfluss nehmen, indem wir effizient ausbauen? Ich glaube, da kann man am stärksten beitragen, dass ein Strompreis einfach auf einer leistbaren Basis bleibt.
Gehen wir nochmal auf ein paar Beispiele ein. Batterie, das haben wir jetzt mehrfach schon angesprochen. Also Verkehr braucht zukünftig Strom, wir heizen zukünftig mehr mit Strom, wir brauchen Strom im Winter. Ja, wie sammelt man das im Sommer ein? Wenn man es tagsüber einsammelt, nachts verbraucht, kann man sich das relativ gut vorstellen. Was verwenden Sie denn für eine Batteriespeichertechnik und was ist denn derzeit schon möglich und ja, welche Software brauchen Sie dazu?
Also wir haben ein eigenes Unternehmen im Konzernverband, die Cybergrid. Die haben wir vor ein paar Jahren in unsere Gruppe geholt, ein Startup. Das heißt, da gibt es viele frische Brains, die sich sehr stark mit Flexibilitätsmanagement beschäftigen. Das heißt, aus einer Software-Sicht ist das ganz klar ein Eigenprodukt. Wir mit unserer Cybergrid produzieren die Software, die uns das Flexibilitätsmanagement unserer Batterien auch ermöglicht.
Was ist denn mit einer Batterie schon möglich? Was setzen Sie da für Technik ein? Und wie muss man sich das, vielleicht können Sie ein bisschen Kino im Kopf für die Hörer machen, wie muss man sich das vorstellen von der Größe her? Sind das normale Container? Sind das 30 Schiffscontainer, die man nebeneinander stapelt?
Also es sind mehrere Container, die man nebeneinander stapelt. Wir haben erst gestern bei der Bilanzpressekonferenz so ein Bild gezeigt. Also unser größtes Batterieprojekt, das wir auf unserem Energieknoten Theiß planen, ist eine 70 Megawatt Batterie, das heißt 140 Megawattstunden Leistung. Und wie gesagt, das ist nicht nur eine einzige, sondern das sind dann auch mehrere oder fast ein Batteriepark. So kann man sich das eigentlich vorstellen.
Kommen wir zum Investitionsprogramm, zur Umsetzung. Sie investieren erstmals über 900 Millionen Euro und sprechen von etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, bis 2030. Wo sehen Sie heute das größte Engpassrisiko? Genehmigung, Netzanschlüsse, Baukosten oder Personal? Ja, und in was investieren Sie alles?
Sie haben schon gesagt, die 5,5 Milliarden Euro bis 2030 sind vor allem Wachstumsinvestitionen. Ich glaube, vor ein paar Jahren war noch die Ratio eine ganz andere. Da waren so circa ein Drittel Wachstumsinvestitionen und zwei Drittel Bestand. Das hat sich jetzt sehr gedreht. Wir investieren 4/5 in Niederösterreich. Der Fokus ist ganz klar in die Netzinfrastruktur, aber genauso in die erneuerbare Energie, also weiterer Ausbau von Wind und PV. Aber eben auch Batteriespeicher, genauso wie weiterhin Infrastruktur der Trinkwasserversorgung und auch ganz wichtig an die 100 Millionen in die E-Mobilität.
Also E-Mobilität, erneuerbare Energien, Ausbauziele, auch sogar Wasserinfrastruktur. Was ist denn die wichtigste Kennzahl, an der wir in 2 Jahren erkennen, dass es nicht nur CapEx, sondern auch Wertschöpfung?
Also das ist tatsächlich das EBITDA. Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr ein EBITDA von über 900 Millionen Euro erwirtschaften können und unsere Ambition bis 2030 ist bis zu 1,2 Milliarden Euro EBITDA. Und ich glaube, das ist eine sehr respektable Entwicklung. Das entspricht einem 8-prozentigen Wachstum pro Jahr. Da sieht man, dass die Investitionen sich auch in einem operativen Ergebnis niederschlagen.
Wir kennen es ja mit großen Investitionen, egal welche Baustelle es ist, wenn die großen Investitionen manchmal teurer werden als geplant. Wo wird sie denn zuerst kürzen, ohne die Strategie zu beschädigen?
Wo würde ich zuerst kürzen bei den Investitionen? Ich glaube, ich würde da gar nicht einen Bereich herausgreifen. Letztendlich sind Investitionen ja auch einzelne Projekte, die man aber auch sehr gut verschieben kann. Es muss nicht gleich eine Kürzung sein, sondern ich kann ja auch entscheiden, gewisse Projekte zu verschieben oder zu pausieren.
Einen Punkt möchte ich noch aufgreifen. Ich glaube, die Zeit haben wir noch. Vielleicht noch ein Beispiel. Digitalisierung und Einsatz von künstlicher und kooperierender Intelligenz. Okay, künstliche Intelligenz kann man sich vorstellen, aber was ist denn kooperierende Intelligenz?
Ich mag diese Überleitung der kooperierenden Intelligenz, weil ich glaube, dass eben dieses Werkzeug, nennen wir es mal so, auch sehr unterstützend sein kann. Ich weiß, dass die künstliche Intelligenz sehr stark auf immer mit der Effizienz erklärt wird und es werden Aufgaben, menschliche Aufgaben übernommen, die dann später eben eine künstliche Intelligenz ausführen kann. Das ist tatsächlich in manchen Bereichen so, aber in vielen Bereichen ist es auch eine unterstützende Intelligenz oder eine kooperative Intelligenz. Es gibt sehr viele Aktivitäten in einem Unternehmen, dass es gilt auszumisten oder die immer eher so im Schatten waren, die man dann macht, wenn man irgendwann dazukommt und das ist nie. Und da, glaube ich, kann die künstliche Intelligenz im Sinne einer kooperierenden Intelligenz, glaube ich, sehr stark unterstützen. Ob das Vertragsbots sind oder Suchprogramme oder Vergleichstools im Beschaffungsbereich oder eben auch Voranalysewerkzeuge mit KI. Also das sehe ich vor allem als kooperierende Intelligenz. Jemanden, der hilft.
Anlass des Interviews sind ja Ihre Jahreszahlen 2024-25. Kommen wir zu den Zahlen, zur Ergebnisqualität und zur Guidance. Was mir dazu immer schnell einfällt, Wetter ist immer. Umsatz plus 3,8%, EBITDA plus 19%, aber das Konzernergebnis minus 7,4%. Was war denn 2024-25 der größte Einmaleffekt und was ist strukturell?
Also ich glaube, deswegen sind wir auch jetzt sehr auf EBITDA-Guidance, weil ja das tatsächlich auch die operative Performance zeigt, weil das Konzernergebnis natürlich sehr stark vom Finanzergebnis beeinflusst ist. Und da haben wir in unserem Finanzergebnis die Verbunddividende und die war im Vergleich zum vorigen Jahr um fast über 60 Millionen niedriger. Und das vor allem hat den Konzernergebnisrückgang ausgelöst.
Sie setzen ja eine Mindestdividende von 90 Cent und wollen bis 2029 30 mindestens 1,10 Euro erreichen, also bei rund 40% Payout. Wie verhindern Sie, dass die Dividende gegen die Investitionskurve arbeitet?
Also wir setzen auf weiterhin sehr stabile Ergebnisbeiträge. Wir nehmen die Entscheidung bewusst, einen Anstieg der Nettoverschuldung von jährlich 200 Millionen Euro aufzunehmen. Unsere Net Debt FFO-Kennzahl wird sich Richtung 2 oder 2,5 entwickeln. Aber aus den Gesprächen mit den Ratingagenturen und auch im Peer-Vergleich ist es noch immer eine sehr solide Performance. Wenn ich an andere Peers im europäischen Vergleich vor allem denke, da sehen wir auch fast 3,5, 4 oder 5. Also so gesehen, wir haben da auch eine gewisse Verschuldung eingeplant, hinter der wir aber aufgrund unserer Ergebnisentwicklung noch immer sehr gut stehen können.
Was haben Sie denn alles an Strabag verkauft?
Wir haben das internationale Projektgeschäft an Strabag verkauft, also vielleicht zum Status des Verkaufsprozesses. Wir haben da ja im Juni das SPA unterschrieben und wir sind jetzt im Closing-Prozess, wo wir alle relevanten Bewilligungen und Unterlagen fertigstellen und erwarten ein Closing spätestens im März 2026.
Neue Strategie 2030. Was macht EVN mit dem Atomkraftwerk, das ja nie strahlte?
Da sind sehr viele Trainings statt, da finden Konzerte statt. Es ist ein wunderbarer Ort der Begegnung. Es ist eine Reise in die späten 70er Jahre und das soll so bleiben.
Ja, man sieht es von den Bildern, wenn man das Zentrum sieht, also diese Schaltzentrale, eine Reise in den 70er Jahren. Ja, die Guidance für 2025, 2026 nennen Sie beim Konzernergebnis eine Bandbreite von 430 bis 480 Millionen. Welche zwei Stellhebel entscheiden oben oder unten in dieser Spanne, ob Sie da landen?
Stellhebel ist natürlich sicherlich das Segment der Erzeugung. Wie ist das Wind- und Wasserdargebot des laufenden Jahres? Wir setzen weiterhin auch auf wir hatten ja im Segment Energie die Ergebnisnormalisierung unseres Vertriebsgeschäfts. Da erwarten wir uns eine weitere Verbesserung und Stabilisierung. Ich glaube, das sind so die zwei Hauptstellgrößen, die eine Bandbreite bewegen.
Ich danke Ihnen. Es wird spannend und EVN unter Spannung, auch im neuen Jahr. Viel Erfolg.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.